Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Bei uns wird's heute besonders frisch. Wir wollen über alle frischen Spieler in dieser Liga sprechen, denn es ist eine bedeutende Frist zu Ende gegangen. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Und erstmal ein Servus nach München. Hi Robert.
Stacki, grüß dich. Wie geht's dir? Bist du frisch? Wir sind ja so früh dran, wie lange nicht mehr an einem Sonntagabend.
Das stimmt. Ja, ich bin frisch. Meine Stimme ist so ein ganz bisschen angekratzt. Ich war heute in der Halle bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, gab da einen Inklusionsspieltag, was ich ziemlich cool fand. Und da wurde ich gefragt, ob ich ehrenamtlich da für die Blindenreportage den Kommentar machen kann. Mit einem Kollegen zusammen. Hat großen Spaß gemacht, habe ich natürlich angenommen. Und ich glaube, wir konnten da sehr viele Menschen vom Basketball überzeugen. Hat echt Spaß gemacht. Also ich habe ganz gut Basketball gesehen dieses Wochenende. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich hatte auch wieder richtig Lust. Also nach dieser Länderspielpause hat ja die Euroleague unter der Woche schon richtig wieder so einen Vorgeschmack gegeben. Und jetzt auch in diesem Bundesligaspieltag mit wirklich interessanten Duellen. Und du sagst es, neue Spieler in der Liga, die Tabelle hat sich schon wieder ein bisschen umsortiert. Also dieses Playoff-Rennen, da werden die Karten, glaube ich, nochmal neu gemischt. Im Abstiegskampf rücken die Teams auch immer näher zusammen. Also ist schon gut, dass es wieder losgeht jetzt.
Genau, wir wollen heute ein bisschen die Spiele entlang gehen, kurz drüber sprechen und vor allem über die Neuzugänge, die so ein bisschen für euch einordnen. Da wurden wir mehrfach darum gebeten. Und deswegen machen wir das jetzt für euch. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Sachen für uns habt, wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen, was wir tiefer behandeln sollen, dann schreibt uns sehr gerne jederzeit entweder an die offiziellen Big-Kanäle oder an Robert und mich dann einfach eine DM durchschicken auf Twitter, auf Instagram. Wir sind da für euch am Start und versuchen das dann natürlich hier mit in die Sendung immer mit einzubauen in unsere Analysen. Und ansonsten dürft ihr sehr gerne natürlich auch nach wie vor immer auf den Podcatchern eine gute Bewertung dalassen, dass sich das noch ein bisschen weiter verbreitet. Gut, das wäre es eigentlich erstmal mit dem Teil. Robert, lass uns mal kurz ganz allgemein drüber sprechen. Ich habe gesagt, es ist eine wichtige Frist zu Ende gegangen. Die war am 28. Februar um 24 Uhr, hat da das Schalterlein umgeschlagen. Denn bis dahin konnten die Clubs ja noch nachmelden, beziehungsweise ist es, glaube ich, insgesamt so, nee, ich glaube das nicht, sondern ich weiß das sogar, dass die Clubs insgesamt viermal einen Spieler nachmelden dürfen, also vier Spieler insgesamt nachholen dürfen, zusätzlich zu dem Kader, den sie vor der Saison gemeldet haben. Und dann ist es eben so, Ende Februar läuft eine Frist ab und wer bis dahin noch nicht viermal nachverpflichtet hat, da verfallen die restlichen Nachverpflichtungen. Aber eine einzige ist noch möglich bis Ende März. Habe ich so gut zusammengefasst, oder? Versteht man?
Hast du sehr, sehr gut zusammengefasst und wir können noch ergänzen.
Das tut mal wieder gut. Lob von dir.
Ja, immer gerne, Stacki. Ja, wir können noch ergänzen. Jedes Team hat noch mindestens eine, beziehungsweise eine, um es konkret zu benennen, eine genau, Nachverpflichtung eine. Frei, eben bis Ende März. Also da können wir uns, glaube ich, wenn wir wieder Richtung Tabellenkeller blicken, vielleicht schon noch auf den letzten Schuss auf dem Transfermarkt gefasst machen. Also ich glaube, das ein oder andere Team wird diese vierte und letzte Nachmeldelizenz auch noch nutzen.
Ja, bisher hat in der BBL keine einzige Mannschaft viermal nachgemeldet. Die Berliner sind die einzige Mannschaft, die noch überhaupt keinen Profi nachgeholt haben. Einen nachgeholt haben bisher die Bayreuther, die Bonner, die Crailsheimer, die Göttinger, die Hamburger und die Rostocker. Zweimal nachverpflichtet hat Bamberg, Braunschweig, Frankfurt, Heidelberg, Ludwigsburg, München, Ulm und Würzburg. Und dreimal nachverpflichtet bisher hat Chemnitz, Oldenburg und Weißenfels. Spielt aber ab jetzt keine Rolle mehr. Ab jetzt hat jeder nur noch einen Schuss frei quasi. Und dann ist natürlich da die Frage, ob die Mannschaften überhaupt noch mal was machen wollen oder ob die Eingespieltheit da vielleicht nicht drüber steht. Wird auf jeden Fall interessant sein. So viel mal zum Transfermarkt. Den ziehen wir immer so ein bisschen durch unsere Sendung, Robert. Im Sommer gibt es immer die Transfer-Updates. Und jetzt ist eigentlich deswegen diese interessante Deadline gekommen und deswegen wollen wir natürlich mit euch durch diesen Spieltag durchsurfen und dann so ein bisschen über diese Nachverpflichtungen sprechen. Lass uns anfangen mit dem Kurzzeit-Live-Spiel. Da haben wir direkt schon mal zwei Nachverpflichtungen gehabt, jeweils eine auf jeder Seite. Fraport Skyliners gegen die Telekom Baskets Bonn. Erstmal, was war es für eine Partie aus deiner Sicht?
Ja, es war so eine typische Partie, Stucky, wie in der Tabellen. Mittlerweile müssen wir sagen, Führer, nicht mehr Tabellenzweite, weil das werden wir ja nachher noch thematisieren. Die Bonner sind durch den Sieg der Bayern in Berlin auf die Eins gerutscht, gegen den Tabellenvorletzten spielt. Ja, Frankfurt hat gut angefangen und dann aber keine Chance mehr gehabt. Also am Schluss hatte das wirklich was von einer besseren Trainingseinheit für die Telekom Baskets. 88-61 ist der Einstand, der Endstand zugunsten der Telekom Baskets. Ja, Bonn bestätigt seine gute Form und lässt in Frankfurt überhaupt keinen Zweifel aufkommen, dass man wirklich Ansprüche hat auf Titel in dieser Saison. Auf Platz 1 nach der Hauptrunde und dann aber auch noch mehr.
Ja, da können wir direkt schon zur Nachverpflichtung übergehen, denn Javonte Hawkins ist zurück bei den Baskets Bonn, hat die Saison bisher bei Limoges gespielt, übrigens interessanterweise in der Basketball Champions League, da die MHP-Riesen rausgeschossen. Könnte ja vielleicht in den Playoffs auch noch ein Duell werden, je nachdem, wo die Ludwigsburger landen. Dass er da dann nochmal die Ludwigsburger rausschießen könnte. Aber ich glaube, diese Javonte Hawkins-Nachverpflichtung, das ist schon eine größere Nummer, also inklusive Kampfansage, oder, an die Konkurrenz. So würde ich das mal interpretieren.
Ja, absolut. Javonte Hawkins ist ein Spieler, der eben Thomas Isalo kennt, schon aus Crailsheimer Zeiten. Er kennt sein System und genauso ist es auch andersrum. Thomas Isalo kennt den Spieler eben sehr gut. Er weiß genau, was er von ihm erwarten kann. Und das ist natürlich bei so einer Nachverpflichtung schon ein erheblicher Vorteil, dass du eben keinen Gamble hast, was bringt mir der Spieler jetzt wirklich, in welcher Rolle kann ich ihn einsetzen, sondern Javonte Hawkins fügt sich, und das hat man in diesem Spiel sehr, sehr gut gesehen, eben nahtlos in dieses Bonner Kollektiv ein und er macht den Kader nochmal breiter und gibt ihm natürlich auch nochmal eine gehörige Portion Qualität.
Ja, Qualität, wenn wir das ein bisschen präzisieren wollen, von Javonte Hawkins ist ja vor allem im 1 gegen 1 und dazu finde ich, ist er ein Spezialist für Broken Plays. Also wenn du irgendwie in einen Play gehst und das ist gut verteidigt, du hast den Ausgang nicht entsprechend gefunden, du hast nicht die Option gefunden, auf die du gespielt hast, dann gibst du Javonte Hawkins den Ball und der schrotet das Ding rein, egal wie. Ob aus 8 Metern ins Gesicht oder mit seiner athletischen Art und Weise dann in Richtung Korb. Ich glaube, dafür ist er vor allem für die Baskets sehr wertvoll, weil er eben noch mal eine zusätzliche Komponente reinbringt. Diese Broken Plays sonst eher eigentlich in Richtung von TJ Shorts oft gelöst worden. Da gibt es jetzt noch mal eine zweite Option, dass nicht alle wissen, okay, jetzt kriegt Shorts den Ball und macht was damit, sondern du hast jetzt mit Hawkins eben auch noch mal einen, der genau diese Dimension auch mitbringt.
Ja, genau so ist es. Und das hat er auch schon aufblitzen lassen in diesem Spiel jetzt gegen Frankfurt. Klar, Frankfurt sicherlich nicht der Gradmesser für die Telekom Baskets, aber 12 Punkte, 2 Dreier getroffen. Also er zeigt schon, dass er da reinwachsen kann in diese Rolle. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Spiel zum Einstand. Thomas Isalo konnte ihm problemlos 20 Minuten geben, eben um sich zu akklimatisieren in einem Spiel, das eben nicht auf Messers Schneide steht. Also das, glaube ich, war ein sehr, sehr gelungener Einstand für Javonte Hawkins bei den Bonnern.
Smarter Move auf jeden Fall, glaube ich auch. Vor allem hat man bei ihm auch nochmal die Qualitäten gesehen. Tyson Ward ist ja umgeknickt nach nur 11 Minuten Spielzeit, also er stand 11 Minuten auf dem Feld, ist dann umgeknickt und ab dann ist Javonte Hawkins erst richtig eingesprungen. Also der hat schon diese Next-Man-Up-Mentalität wieder verinnerlicht, obwohl er noch gar nicht lange wieder in Bonn ist, aber das ist genau der Stil, den die Bonner dort fahren möchten. Dann lass uns noch kurz über die Fraport Skyliners sprechen, denn die haben auch nochmal nachverpflichtet. Nochmal müssen wir sagen, weil sie das ja schon ein paar Mal gemacht haben, mit Louis beispielsweise, den sie später noch geholt haben. Jetzt haben sie es erstmals geschafft, einen Big Man zu holen, wonach sie schon seit Ewigkeiten gesucht haben, nämlich Cook.
Ja, Derek Cook, der hatte ja schon mal ein kurzes Intermezzo in der Easy Credit BBL. Betonung liegt aber wirklich auf kurz. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Einsätze für Brose Bamberg damals, die er gemacht hat.
2 waren es.
2 Stück, ja. hat wenig Eindruck hinterlassen in Bamberg, hat jetzt in Italien gespielt, dort ganz solide Zahlen aufgelegt, 7,5 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt. Also er ist ein guter Rebounder, das eigentlich, was den Frankfurtern ja wirklich gefehlt hat. Wenn wir jetzt auf das aktuelle Spiel schauen, müssen wir sagen, immer noch fehlt. Also das Rebounding ist durch Derek Cook schon verbessert, aber sie haben sich von den Bonnern mit 16 ausrebounden lassen, 48-32. Also Derek Cook, ja, ein Puzzlestück, das sie gebraucht haben. Ob das in Summe reicht oder ob die Frankfurter nicht nochmal nachlegen müssen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher Zweiteres, weil wenn wir auf die älteren Nachverpflichtungen schauen, Marcus Lewis, ja, der ist schon mal heiß gelaufen, jetzt mit 9 Punkten eher einen gebrauchten Tag, aber vor allem Isaiah Washington, der Spielmacher, 0 Punkte aufgelegt in nur 12 Minuten, 3 Fouls dabei gemacht. Also da haben die Frankfurter immer noch, würde ich sagen, massive Probleme auf der Guard-Position. Und da sind sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten meiner Ansicht nach um den Klassenerhalt noch nicht gut genug aufgestellt.
Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt einen Big Man. Cook hat auch direkt schon mal 9 Rebounds geholt. Also der versucht zumindest da am richtigen Ende des Platzes auszuhelfen, an den richtigen Stellen. Aber das muss natürlich noch zusammenwachsen. Ob die Telekom Baskets Bonn in ihrer aktuellen Form da natürlich einen Maßstab sind, bezweifle ich in diesem Fall auch. Es geht dann in den direkten Duellen natürlich darum, um sich die entsprechend wichtigen Punkte zu holen. Aber du hast natürlich absolut recht, vielleicht gibt es da noch eine Nachverpflichtung bei den Frankfurtern. Diese Nachverpflichtung ist auf jeden Fall eine gute gewesen von Derek Cook Jr. Wie es da weitergeht, werden wir sehen. Die Frankfurter stehen nach wie vor auf Platz 17. Robert, lass mich ganz kurz dazwischen grätschen, das hatte ich vorhin noch vergessen. Was auch noch ein interessanter Fakt ist, ich hatte mich nämlich während der Länderspielpause schon so ein bisschen gewundert und hab mir ja oft gedacht, warum verpflichten die Clubs keine Spieler nach? Und ganz zum Schluss kam dann wie so ein Schwall die komplette Spielernachverpflichtung von allen Clubs plötzlich. Und dann hast du so gedacht, hey, aber seid ihr nicht ganz sauber, weil das ja erst das Ende dieses Fieberfensters ist, und wenn du die Spieler erst am Ende holst, dann haben die natürlich nicht diese 2 Wochen, sind dann quasi verloren, wo sie mit den Mannschaften arbeiten können, dachte ich, bevor ich in die Recherche gegangen bin. Und es macht aber natürlich total Sinn. Es heißt ja nicht, dass ein Spieler nicht bei einem Verein schon unter Vertrag steht, nur weil er noch nicht gemeldet ist. Also haben die Vereine die Spieler unter Vertrag genommen und sie erst kurz vor dieser Wechselfrist gemeldet, weil es einfach damit zu tun hat, wenn sich ein Spieler verletzen sollte in dieser Trainingszeit, sag mal in diesen 2 Wochen Fieberfenster, wo er frisch bei der Mannschaft ist, trainiert irgendwie, reißt sich das Kreuzband oder was, und du hast ihn dann schon nachgemeldet, dann zählt er auch als Nachmeldung. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn du ihn quasi erst zum Schluss dieses 2-wöchigen Fensters meldest, gehst du diesem Risiko quasi aus dem Weg. Deswegen übrigens diese vielen Nachverpflichtungen dann kurz vor Schluss der Deadline. Okay, hätten wir das auch geklärt. Wie gesagt, hatte ich vorher noch kurz vergessen. Ist jetzt aber vielleicht zur Aufklärung dann auch genug der Worte. Dann lass uns reinspringen in die nächste Partie. Alba gegen Bayern. Mega geiles Spiel. Überkrasses Ende. Die Bayern gewinnt's.
Ja, das war wieder ein Spiel, das richtig, richtig Lust gemacht hat. Also diese Duelle zwischen diesen beiden Teams sind ja in dieser Saison, es war das 4. an der Zahl, wirklich eigentlich immer dramatisch. Also wir hatten ein Spiel in Berlin, das mit dem letzten Wurf entschieden wurde, dass die Bayern gewonnen haben. Nils Giffey in der Euroleague bei seinem ersten Auftritt im Bayern-Trikot den entscheidenden Angriff verteidigt. In München war es dann genau andersherum. Da haben die Berliner mit dem letzten Wurf gewonnen. Dann hatten wir dieses Pokal-Halbfinale, das ja schon fast deutlich war für diese Verhältnisse. Und jetzt wieder ein Spiel, das auf Messerschneide stand, das ja von ganz entscheidenden Plays in der Schlussminute geprägt wurde. Und ja, die Bayern machen es, gewinnen das 3. Mal in 4 Spielen jetzt, 76-71, diesmal in der BBL in Berlin.
Ja, bei Alba können wir gar nicht groß über Nachverpflichtungen sprechen. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Das ist die einzige Mannschaft, die noch gar nicht nachverpflichtet hat, obwohl die natürlich auch große Verletzungssorgen haben. Hängt aber auch damit zusammen, dass sie vor der Saison gesagt haben, wir müssen unseren Kader verbreitern, wir brauchen noch mehr Profis. Und haben das da schon gefahren und haben damit jetzt den Vorteil, dass alle eingespielt sind, auch wenn der ein oder andere länger verletzt ist, wieder raus ist, so wie er reinkommt, wieder rausgeht, haben wir ja bei einigen der Berliner Spielern gesehen über die komplette Saison. Aber nachverpflichten mussten sie noch nicht und ich finde, das merkt man natürlich auch nach wie vor in diesem schönen Zusammenspiel, dass diese beiden, dass die Berliner da ausmacht.
Ja, absolut. Man merkt, dass diese Mannschaft eben eingespielt ist. Wobei sie sich, finde ich, in der aktuellen Saisonphase schon in einem kleinen Tief befindet. Vor allem, was die Offensive angeht. Da sind viele Fehler, kleine Fehler, vermeidbare Fehler dabei, die ihnen dann hin und wieder auch die Spiele kosten. Vor allem in der Euroleague, jetzt aber auch im Duell gegen die Bayern. Das sind 21 Ballverluste. Klar, die Bayern haben das überragend gut verteidigt, aber da waren auch schon vermeidbare Dinge dabei. Ich erinnere mich an den letzten Turnover von Luke Sigma in der letzten Minute, als er einen Behind-the-Back-Pass spielen will, der dann im Aus landet. Das ist so eine Aktion, wo man sich denkt, Crunch-Time, muss das jetzt sein, außerhalb der Dreierlinie, ein Behind-the-Back-Pass? Also die Berliner, glaube ich, sind gerade dabei, sich so ein bisschen zu konsolidieren, haben ja auch einige Verletzte, Sussmann nicht gespielt, Tamir Blatt nicht gespielt, Ben Lammers nicht gespielt, Tim Schneider auch nicht gespielt, kommt erst aus einer Verletzung zurück. Sigma und Loh waren noch angeschlagen, wenn wir an den Pokal zurückdenken. Also die Albatrosse kämpfen gerade wie eigentlich jedes Euroleague-Team und sind dabei, sich, glaube ich, wieder neu zu finden und neu zu fangen.
Aber über eine Nachverpflichtung müssen wir trotzdem nicht sprechen, weil es auch einfach nicht nötig ist aus meiner Sicht.
Nee, das sehe ich auch nicht. Der Berliner Kader ist immer noch rund, er ist gut und ja, er hat das Potenzial, deutscher Meister zu werden.
Ja, Potenzial, deutscher Meister zu werden, sehr gutes Stichwort, als hätten wir es abgesprochen. Der FC Bayern hat dieses Potenzial auch. Wir sind zumindest mal Pokalsieger schon mal geworden, wollen jetzt die Meisterschaft auch noch holen. Und die haben aber schon einmal, die haben jetzt nochmal vor kurzem nachverpflichtet. Hat natürlich damit zu tun, dass sich im Pokal-Halbfinale Augustin Rubi die Achillessehne gerissen hat. Wahrscheinlich das komplette Jahr 2023 nicht mehr Basketball spielen können wird, vor allem nicht auf dem Level. Da gab es jetzt unter der Woche News.
Ja, der US-Amerikaner Silent Cheatham soll sich den Bayern anschließen. Er ist ja noch nicht offiziell vermeldet, aber er befindet sich seit Donnerstag schon in München, war auch beim Euroleague-Spiel gegen Roter Stern Belgrad schon in der Halle, postet auf Social Media auch schon fleißig Videos vom Training. Wie man hört, ist am heutigen Montag der letzte Teil der medizinischen Untersuchung. Und wenn er die dann bestehen wird, wovon man, glaube ich, ausgehen kann, werden ihn die Bayern auch offiziell vermelden und dann wird man sehen, ob er in dieser Euroleague-Doppelspieltagswoche, die jetzt hier ansteht, schon im Kader sein wird. Er, glaube ich, ist ein Spieler, der dem Frontcourt nochmal gut zu Gesicht stehen könnte.
Ja, wäre dann ja, wenn ich das richtig verstehe und die Bayern ihn noch nicht gemeldet haben, offiziell, wäre das der letzte Schuss, in Anführungsstrichen, den der FC Bayern noch hätte, richtig?
Wenn sie ihn in der Bundesliga noch nichts gemeldet haben, ich glaube, dass sie ihn auch in der Bundesliga bereits gemeldet haben. In der Euroleague haben sie das nämlich getan, am 28. Februar, wenn ich das richtig getan habe. Also er wird in der Euroleague schon offiziell bei den Bayern gelistet, also auch vor dieser Nachverpflichtungsdeadline. Darum fände ich es verwunderlich, wenn sie ihn für die BBL nicht gemeldet hätten. Also ich gehe davon aus, dass er auch noch im Februar für die BBL gemeldet wurde, sodass die Bayern auch noch theoretisch eine weitere Nachverpflichtung offen hätten.
Hätten wir das geklärt. Du hast gesagt, er gibt dem Frontcourt nochmal eine neue Dimension. Was genau können wir von ihm erwarten?
Ja, ich glaube, er ist ein Spieler, der in Europa relativ unbekannt ist bisher. Ich muss gestehen, ich kannte ihn auch nicht. Habe mich dann ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt. Also er ist ein sehr athletischer Spieler. Also sehr ist fast schon untertrieben, ein extrem athletischer Spieler, der so ein bisschen was von allem gibt. Also er kann selber finishen. Er kann aber auch den Ball sehr, sehr gut passen und dabei ist mir aufgefallen, der spielt oft nicht den direkten Assist, sondern den Pass vor dem Assist. Also er ist ein Spiel, glaube ich, der in eine teamorientierte Offense gut reinpassen kann und vor allem ist er defensiv in der Lage zu switchen. Und ich glaube, dass das im System von Andrea Trinchieri essentiell ist, dass das ein Big Man drauf hat. Vor allem, wenn wir über die Verteidigung der Bayern vielleicht noch sprechen, das haben wir im Spiel gegen Berlin gesehen. Die kommen jetzt so langsam wieder auf das Level, das die Bayern zu Euroleague-Playoff-Zeiten hatten. Also das war defensiv schon richtig, richtig stark, was die Jungs von Andrea Trinchieri da aufs Parkett gebracht haben.
Ja, Ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, das muss er drauf haben, das Switchen. Aber die Bayern leben ja auch sehr davon, dass sich Andrea Trinchieri quasi aussuchen kann, welchen Spieler er wie im Pick and Roll verteidigen lässt. Also ob man da under geht oder ob man switcht, ob man hedged. Und ich glaube, diese Vielfalt ist es am Schluss, die es dann auch schwer macht, die Bayern zu bespielen. Eben, dass du nicht weißt, dass sie immer under gehen oder dass sie immer ins Doppeln gehen oder immer ins Switch gehen, sondern es ist eben genau diese Vielfalt, die den FC Bayern in der Defensive ausmacht. Und mit der Möglichkeit, mit Cheatham, hast du das, glaube ich, wieder, dass du genau diese Vielfalt wieder praktizieren kannst, die auch ein Augustin Rubert übrigens mitgebracht hat, um da einfach defensiv besser reagieren zu können, weil Trinkieri ist ja einer, der sehr viele Anpassungen macht, auch während des Spiels. Und das sind die kleinen Anpassungen, die aber sehr große Effekte haben können. Haben wir übrigens im Pokal-Halbfinale sehr genau gesehen und auch im Pokalfinale. Da hatte vieles damit zu tun, wie er dann da defensiv umgestellt hat. Und den hast du und die Möglichkeit hast du jetzt mit Cheatham natürlich wieder. Vor allem, wenn Elias Harris auch nochmal irgendwann zurückkommt, dann hast du dann nochmal eine zusätzliche Option. Die Bayern gewinnen das Ding mal wieder, finde ich zumindest, mit einem anderen X-Faktor, der das Spiel beeinflusst hat. Dieses Mal war es Otello Hunter, der im Finale noch nicht so richtig eine Rolle gespielt hat, der während im Finale im Pokal oder was im Halbfinale rausgegangen ist, an uns vorbei mit einem Mülleimer unterm Arm aus der Halle gerannt ist, wo wir noch überlegt haben, ob der sich jetzt übergeben muss. Ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist, aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Und auch DJ Sealy, der jetzt als X-Faktor großen Einfluss hatte, vor allem mit seinen zwei Dreiern da am Schluss.
Ja, gehen wir zunächst mal zu Otello Hunter. Dieser Mann ist ein Phänomen. Also den beim Basketballspielen zu sehen, macht schon richtig Spaß. Also der legt hier gegen Alba Berlin 24 Punkte aus. Perfekt aus dem Zweierbereich. 7 von 7, 3 von 6 Dreiern, wobei die ersten drei in Folge drin waren. Und den dritten, ich erinnere mich, da geht er wirklich bewusst mit einem Dribbling hinter die Dreierlinie. Rechte Ecke, so knapp Elbow und wirft das Ding einfach rein. Also das war schon eine Gala-Vorstellung von Othello Hunter. Career High im Übrigen in der BBL mit seinen 24 Punkten. Und ein ganz schwieriges Matchup für Alba Berlin. Da hat man gemerkt, da fehlt ihnen Ben Lammers extrem in der Defense gegen Othello Hunter, weil Chris Cumaci, so gut er gegen Freddie Gillespie ausgesehen hat, so schlecht hat er gegen Othello Hunter ausgesehen. Und da Othello Hunter knapp 30 Minuten gespielt hat, war er wirklich für die Bayern unterm Korb der entscheidende Mann. Und ja, DJ Sealy, er hat gezeigt, wozu er in der Lage ist. Das waren Leistungen, wie man sie von ihm kennt. Er kann immer mal explodieren und diese zwei Dagger-Dreier in der Crunch-Time in der letzten Minute, die waren schon allererste Sahne. Also es war ja dieser erste Dreier, der man schon gedacht hat, oh, es ist das Ding durch. Dann kommt Jalen Smith mit einem noch wahnsinnigeren Dreier und dann nochmal DJ Sealy nach Zuspiel von Cash Winston. Also das war schon ein richtiger Fight, dieses Spiel zwischen Berlin und München, und ich glaube, das macht schon Bock auf die Playoffs.
Ja, definitiv. Ich finde vor allem, ich habe bei Trinchieri gegen Gonzalez oft so ein zwei Kartenspieler im Kopf, die ihr komplettes Blatt auf der Hand haben und in verschiedenen Spielen verschiedene Dinge probieren, um den anderen zu locken, um dem anderen die Option zu nehmen, andere Optionen zu geben. Finde ich mega spannend, gerade wenn wir die Aufstellung angucken, jetzt natürlich ohne Lucic, aber dafür mit einem Hunter, der wieder fitter war, mit einem DJ Sealy, der eigentlich im Pokal-Halbfinale sogar nicht gespielt hat. Bei Alba ist es dann Chris Cumaci, der ausgesetzt hat gegen die Bayern, der jetzt aber wieder mit von der Partie war und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, immer interessant, den beiden da beim Kartenspielen quasi zuzugucken, wie sie versuchen, den anderen zu lesen, sich neue Optionen zu erarbeiten. Auch da muss man manchmal auf die Trainerbank gucken und gar nicht, was wirklich auf dem Spielfeld dann passiert.
Ja, die beiden haben es ja gesagt. Berlin weiß, was die Bayern machen. Die Bayern wissen, was Alba macht. Und dann ist es quasi ein Stück weit Tagesform, ein Stück weit taktische Anpassungen. Ich würde diese beiden Mannschaften gerne mal wirklich in Vollbesetzung sehen. Klar gibt es Ausländerregularien, es können nur sechs spielen, aber wenn wirklich alle Spieler fit sind und dann die beiden Coaches aus der vollen Palette schöpfen können, ich glaube, das wäre schon ein Leckerbissen.
Unser Wunsch für die Playoffs. Okay, dann lass uns weitergehen. Veolia Towers Hamburg gegen Brose Bamberg, da gab es eine Nachverpflichtung, die frisch mit an Bord ist, nämlich bei den Veolia Towers Hamburg. Da haben sie McCollum weggeschickt, fand ich, ja, also man hat ja die letzten Monate viel gehört über Kendall McCollum. Jetzt haben sie ihn, sind sie ihn losgeworden, in Anführungsstrichen, haben sie ihn weggeschickt zu einem anderen Club und haben dafür Jordan Davis geholt, der direkt mal zum Topscorer wurde.
Ja, Jordan Davis, den wir schon aus der BBL bei Rasta Vechta kennen, der Ersatz jetzt nominell für Kendall McCollum, der nach Litauen gegangen ist. Ja, er ist Topscorer mit 20 Punkten, aber er wirft 7 von 17, verteilt nur 2 Assists. Hab mich jetzt, um ehrlich zu sein, bislang nicht vom Hocker gehauen, diese Nachverpflichtung Jordan Davis. Klar war jetzt seine Premiere für die Veolia Towers, aber ich glaube, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Und auch Hamburg ist so ein Standort, wo ich nicht ausschließen würde, dass die ihre letzte Nachverpflichtung noch nutzen werden.
Ja, McCollum war ja eher ein passorientierter Point Guard. Das haben wir jetzt bei Davis nicht so richtig gesehen. Du hast es gerade schon angesprochen. 17 Würfe genommen. Das ist mehr als der Spieler, der die meisten Würfe überhaupt nimmt in der BBL, im Durchschnitt nimmt. Also, das kann man sich dann so ungefähr vorstellen, was das eigentlich für ein Wert ist, 17 Würfe zu nehmen. 17 Abschlüsse von 68. Die vor allem in 26 Minuten. Und den zusammen mit James Woodard, vielleicht muss der jetzt auch irgendwie die Würfe nehmen, die Woodard sonst nimmt, aber ihn zusammen mit Woodard, der auch für seine Schießwütigkeit bekannt ist, das könnte ich mir auch sehr spannend vorstellen. Müssen wir mal gucken, wie sich das da dann entwickelt, wenn die auch komplett sind. Woodard ist ja ausgefallen. Vielleicht aber auch eine gute Ergänzung zu Siga Samar, der eher einer ist, der in Richtung Assists denkt, als an seinen eigenen Wurf. Also das müssen wir dann mal schauen, worauf das am Schluss rausläuft bei den Veolia Towers Hamburg. Jedenfalls ist es dieses Mal auf eine Niederlage rausgelaufen gegen Brose Bamberg, die jetzt zumindest zum Abschluss dieser Transferperiode oder zum Fastabschluss der Transferperiode nicht mehr nachverpflichtet haben.
Nee, sie haben nicht mehr nachverpflichtet. Sie haben ja auch während der Zeit schon nachverpflichtet, das muss man ja auch sagen.
Häufiger sogar.
Also Pat Miller beispielsweise, Jarrell Simmons und so weiter. Aber die Bamberger, ich will es ja wieder nicht sagen, Stack. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe den Eindruck, sie haben ein bisschen die Kurve gekratzt. Es war jetzt wettbewerbsübergreifend der 6. Sieg in Folge. Wieder gute Offensive, wieder 88 Punkte. Ich meine, sie haben in jedem Spiel dieser 6, die sie gewonnen haben, mindestens 88 erzielt. Das ist schon ein erheblicher Fortschritt zu den ersten Saisonmonaten. Auch wenn wir auf die Minutenverteilung schauen, auch wenn wir auf die Würfeverteilung schauen. Da gibt es jetzt nicht mehr den einen Spieler, der die allermeisten Würfe nimmt. Klar, Pat Miller, er ist der Go-To-Guy auf der 1, aber es gibt eben noch genau die anderen Optionen. Du hast einen Amir Bell, du hast einen Solomon Young, der immer besser reinfindet. Chris Sengfelder ist sowieso total solide. Kevin Wohlrad war jetzt in diesem Spiel auch so ein bisschen was wie der X-Faktor, hat in der letzten Minute auch einen entscheidenden Dreier verwandelt. Also die Last ist irgendwie auf mehreren Schultern jetzt verteilt. Das Team ist breiter aufgestellt und dadurch auch schwerer auszurechnen. Und schön langsam zeigt sich auch die Qualität, die in dieser Mannschaft steckt. Und nicht umsonst sind sie durch den Sieg jetzt auf Playoff Platz 8 gesprungen.
Ja, ob sie das dann zusammenkriegen, schlussendlich, das ist immer die Frage, finde ich, bei Bamberg. Diesmal mit der 10er-Rotation unterwegs gewesen. Ich finde, Oren Amir probiert immer noch sehr viel aus, dafür, dass jetzt Anfang März ist.
Ja, das ist richtig.
Aber es scheint jetzt zumindest etwas nachhaltiger zu sein, was den Erfolg angeht. Jetzt das 4. Spiel in Folge gewonnen. Sie haben ja letztes Jahr auch schon so einen Run gestartet zum Ende des Jahres, zum Ende der Saison, um sich da noch in die Playoffs zu retten. Sie sind da auf jeden Fall jetzt im Dunstkreis, rücken das erste Mal seit langem wieder auf den Playoff-Platz und stehen jetzt bei 11-11. Musst du auch erstmal machen. Wenn du 7-11 stehst, dann nach 4 Spielen auf 11-11 stehen. Es wird besser, aber es ist immer noch sehr viel testen, basteln, versuchen, probieren. Sodass da die Kontinuität für mich auf der Strecke bleibt. Aber wir müssen schauen, wo sich das hinentwickelt. Wir haben alle keine Glaskugel. Aber ich glaube immer, dass Kontinuität ja dann doch ein bisschen nachhaltiger ist als dauerndes Ausprobieren. Aber wir werden sehen, wo es mit Bamberg hingeht. Die haben auch noch einen Schuss frei, weil sie auch vor dieser Wechselfrist nicht noch weiter nachverpflichtet haben.
Und Sie haben jetzt vor allem extrem wichtige Spiele vor der Brust. Sie spielen am morgigen Dienstag in Tallinn, Hinspiel, FIBA Europe Cup Viertelfinale. Dann ist dann schon die Woche darauf, meine ich, am 15.03. das Rückspiel in der heimischen Brose Arena. Und dazwischen haben Sie in der Bundesliga wirklich schlagbare Gegner. Also es ist der MBC, das sind Rostock, das sind Teams, die stehen in unmittelbarer Schlagdistanz zu Bamberg. Bamberg ein bisschen vor diesen beiden Teams. Also da nochmal zwei Siege nachzulegen, das wäre vielleicht wirklich eine Chance, jetzt so einen kleinen Run zu starten. Vor allem danach geht es gegen Chemnitz. Das ist auch ein Team, aktuell auch 50% Siegquote, 10 zu 10. Also da kann schon eine Weichenstellung erfolgen jetzt für Brose Bamberg im März.
So sieht's aus. Lass uns weitergehen. Zu einem Spiel, wo es gar keine Neuverpflichtungen gab, gar keine kurzfristigen Neuverpflichtungen. Aber Thema Basteln, da sind wir auch schnell bei Ratiopharm Ulm, denn die haben auch sehr lange gebastelt, um dann jetzt so langsam in Richtung Lösung zu gehen. Aber ich finde, da ist es so ein bisschen zementierter als in Bamberg noch, weil da ist die Idee klarer aus meiner Sicht.
Ja, würde ich dir zustimmen. Ratiopharm Ulm gewinnt total ungefährdet 82-62 in Würzburg bei den Baskets. Auch ein wichtiger Sieg gegen den direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze, nämlich auch Ulm springt jetzt nach vorne, sogar auf Platz 7 mittlerweile durch diesen Erfolg. Und du sagst es, die Rollenverteilung ist klarer. Man hat Iago dos Santos und Bruno Caboclo so als Achse auf 1 und 5. Und dazwischen oder da, um diese beiden herum gruppieren sich dann schon auch starke Rollenspieler, also wenn wir da an Brandon Paul denken, an einen Kadim Jallo, Fedor Cukic, also da ist, glaube ich, schon relativ viel klar, was die Rollen angeht. Und ähnlich wie bei Bamberg, finde ich, auch wirkt es bei Ulm so. Wir dürfen es vielleicht auch nicht verschreien, wir hatten sie vor wenigen Wochen als Team der Stunde beschrieben und dann haben sie eine heftige Klatsche bekommen. Aber es wirkt so, als würden sie sich auch immer mehr zusammenfinden und jetzt in diesem letzten Saisondrittel, das jetzt ansteht, langsam zu dem Punkt zu kommen, wo sie ihren besten Basketball spielen.
Ich darf gerne daran erinnern, dass ich vor ein paar Monaten schon gesagt habe, dass ich die Ulmer hinten raus sehr viel stärker erwarte als vorne in der Saison, weil das junge Mannschaften so an sich haben, dass die sich über eine Saison entwickeln, um dann die wachsen exorbitant mehr als andere Mannschaften in ihrem Qualitätszugewinn. Und ich glaube, dass wir gerade an diesem Punkt sind. Da haben ein paar Puzzleteile gefehlt über lange Zeit bei den Ulmern. Jetzt sind diese Puzzleteile da, gerade mit dieser Stabilität unter dem Korb mit Caboclo und Dos Santos, der auch darin aufzublühen scheint. Auch in diesem Spiel wieder gut gespielt, übrigens mit 13 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists. Aber gerade solche Leute wie Núñez, die leben natürlich auch davon, dass sie einen guten Big Man haben beim Pick and Roll und nicht mit, keine Ahnung, mit David Fuchs ist auch ein Nachwuchsspieler. Der macht einen überragenden Job, aber er ist halt kein Bruno Caboclo. Und ich glaube, wenn du dann eben genau diesen jungen Spielern die Big Man an die Hand gibst oder diese erfahrenen Spieler an die Hand gibst, dass die sich dann natürlich auch entwickeln wie jeder andere Spieler, aber die jungen, talentierten Spieler machen nochmal einen sehr viel größeren Sprung. Und diesen Sprung sehen wir, glaube ich, gerade bei den Ulmern.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Die Ulmer waren eine sehr, sehr junge Mannschaft zu Saisonbeginn. Vielleicht waren sie auch ein Stück weit
Zu
zu
jung,
jung.
hätte ich auch
Sie
gesagt,
waren
ja.
zu jung, glaube ich auch. Und genau das, was du beschrieben hast. Jetzt hast du so ein paar erfahrene Anker da drinnen, an denen sich die jungen Spieler eben hochziehen können. Ich glaube auch, für den David Fuchs ist es unbezahlbar, jeden Tag im Training gegen eben einen Bruno Caboclo zu spielen. Und das sind dann einfach ganz andere Dynamiken, die sich da entwickeln. Und davon profitiert Ratiopharm Ulm in dieser Phase der Saison ungemein.
Würzburg können wir, glaube ich, kurz machen. Die haben kein richtig gutes Spiel erwischt und dann wird es einfach schwierig mit diesem Kader. Der ist nach wie vor unkonventionell, der ist nach wie vor gut, der macht nach wie vor auch Spaß. Aber wenn die Quoten nicht stimmen, dann haben es die Würzburger ganz schwierig.
Ja, Dreierquote unter 30%, dazu 12 Rebounds weniger geholt und sich 18 Turnover geleistet. Dann wird es schwierig zu gewinnen und das war auch so ein Spiel. Ja, die altbekannten, altbewährten Kräfte waren schon da. Stan Whittaker 19, Cam Hunt 13 Punkte aufgelegt, alles solide. Aber in diesem Fall hatten sie keine reelle Chance gegen die Ulmer.
Ja, reelle Chance hat auch den Rostockern gefehlt. In Weißenfels hat man davor nicht unbedingt damit rechnen können. Beide sehr eng in der Tabelle beieinander gewesen. Jetzt sind sie noch enger beieinander, weil der MBC tiefer stehend in der Tabelle. die Rostocker aber mal richtig abgeschossen hat.
Das war vor allem in der Höhe, finde ich, schon überraschend. 102 zu 78, und zwar von der ersten Minute an. Der MBC im ersten Viertel mit 25 Punkten, dann mit 27, dann mit 30 Punkten im dritten Viertel. Ja, sie waren eine Klasse besser als die Rostock Seawolves. Und wir hatten es ja in der letzten Folge noch so ein bisschen diskutiert, muss der MBC noch in den Kreis der Kandidaten um den Klassenerhalt oder nicht? Ich finde, wir können das langsam wirklich relativ sicher verneinen. Sie haben jetzt nach 21 Spielen 9 Siege auf dem Konto, und die Art und Weise eben, wie sie gespielt haben, das war, finde ich, beeindruckend. Das war jetzt, klar, sie haben 102 Punkte gemacht, aber nicht so ein Spiel, wo man sagt, okay, sie gewinnen nur, weil sie halt vorne exorbitant gut treffen, 102 Punkte machen. Nein, sie haben auch, finde ich, defensiv wirklich gut gearbeitet, und das fällt beim MBC wirklich in dieser Saison fast zu häufig unter den Tisch, dass sie auch defensiv im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich zugelegt haben.
Auch beim Rebound richtig gut unterwegs gewesen, das Rebound-Duell sehr deutlich gewonnen mit 36 zu 25. Dazu eine breite Mannschaftsleistung, Radi Kaisin sogar nochmal die Double Digits auch rausgehauen. Insgesamt 7 Spieler, die zweistellig scoren beim Centanex MBC. Und einen Spieler müssen wir ganz besonders rausheben, das ist Chris Clyburn. Der ist immens wichtig für die Mannschaft, nicht nur beim Scoring und beim Assist verteilen, sondern der ist auch so ein Anker. Du hast es gerade Anker genannt, das fand ich ein gutes Wort da bei den Ullmann. Diesen Anker sehe ich auch bei Clyburn für den MBC. Da ist es sehr viel personenorientierter, also auf wenige einzelne Personen. Aber ich finde, Clyburn ist einer von genau diesen Jungs.
Ja, vor allem, man hat es gesehen, als er verletzt war.
Genau.
Dieser Unterschied war ganz enorm beim MBC, und er ist meiner Ansicht nach der beste Spieler, den sie haben in ihrem Kader. Sie werden ihn vermutlich nicht halten können, aber da haben sie, was das Scouting, was das Recruiting angeht, wirklich einen exzellenten Job gemacht, mit Chris Kleiber so einen Spieler an Land zu ziehen. Ja, und er macht Freude, genauso wie der MBC Freude macht. Und der MBC hat sich eben wirklich im Mittelfeld der Tabelle etabliert, und das völlig zu Recht.
Ja, die müssen sich höchstwahrscheinlich keine Sorgen machen um den Abstieg. Wahrscheinlich fehlt ihnen noch ein einziger Sieg in den verbleibenden 13 Spielen, um dann das Ding auch sicher zu machen. Also den Klassenverbleib sicher zu machen. Wenn wir kurz auf die Rostocker gucken, achso, noch ganz kurz ergänzend, deswegen der MBC auch ohne Nachverpflichtung jetzt zum Schluss noch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Erstens rollt der Wagen, und zweitens sind die auf einem richtig guten Weg. Ich sehe aktuell keine Nötigkeit, weiß natürlich nie, ob sich nicht noch jemand verletzt, aber aktuell sehe ich da nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass der MBC da nochmal nachverpflichtet. Bei Rostock auch nicht wirklich. Die spielen auch deutlich über ihren Erwartungen, auch wenn sie jetzt in dem Spiel ja, einfach nie richtig reingefunden haben.
War ein ganz merkwürdiger Auftritt der Rostock Seawolves. Irgendwie so ein bisschen immer einen Schritt zu langsam. Sie waren nicht so richtig bereit für dieses Spiel. Ja, müssen wir beobachten, ob sich das in den kommenden Wochen fortsetzt oder ob es einfach wirklich ein einmaliger Aussetzer war, dass man da nicht mithalten konnte mit der Intensität, mit dem Tempo des MBC. Ansonsten die Mannschaft, du sagst es, Stucky, steht gut da. Sie haben schon ihre 10 Siege auf dem Konto. Ich würde Stand heute davon ausgehen, dass 10 Siege höchstwahrscheinlich sogar schon reichen für den Klassenerhalt, wenn sie noch einen oder zwei holen, was jetzt bei 12 verbleibenden Partien ja nicht auszuschließen ist, werden sie auf jeden Fall in der Liga bleiben. Und das ist ja das, worum es für einen Aufsteiger primär erstmal geht, sich in der Liga zu etablieren. Und das machen die Rostocker bis heute wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Auch, ich bin auch gespannt, ob das so vielleicht so ein bisschen so ein Spannungsabfall wird, weil man jetzt merkt, hey, wir haben die 10 Siege, wahrscheinlich brauchen wir nicht mehr, oder ob das einfach nur so ein einmaliger Ausrutscher war. Müssen wir schauen, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Dort aber auch übrigens keine Nachverpflichtung, wenn wir da heute schon den roten Faden haben. Nächstes Spiel zwischen den Chemnitzern und den Braunschweigern. Und Braunschweig, die hatten ja vor dem Fieberfenster gegen Ludwigsburg ganz unglücklich in letzter Sekunde verloren. Haben dort aber schon gezeigt, dass sie auch mit richtig guten Mannschaften gut mithalten können, auch auf Auswärtsparkett, was ja sonst so ein bisschen bisher das Problem war bei den Braunschweigern. Gut, zu Hause war noch schlechter, aber auswärts war auch schon schwierig. Und jetzt haben sie es geschafft, bei den Niners Chemnitz zu gewinnen. Auch beide hier 0 Nachverpflichtungen.
Ja, vor allem die Art und Weise, wie sie das gewonnen haben. Sie haben das Spiel eigentlich von vorne weg gespielt und als die Niners nochmal alles in die Waagschale geworfen haben, sind sie stabil geblieben, haben immer Antworten gefunden, das Ding am Schluss auch mit 10 Punkten, 83, 73 gewonnen. Und das eben nach so einem Erlebnis wie dem Gastspiel in Ludwigsburg, wo du ein Spiel, das du eigentlich schon gewonnen hattest, irgendwie noch wegwirfst im wahrsten Sinne des Wortes. Da dann so nervenstark zu bleiben und das Ding zu ziehen auswärts, das ist aller Ehren wert. Und die Braunschweiger, wir hatten es im Vorgespräch, Stacki, von diesem Quintett, das aktuell ja um den Klassenerhalt kämpft, finde ich aktuell in der besten Verfassung. Also die Braunschweiger machen Spaß. Wenn die jetzt auch mal anfangen würden, zu Hause ein Spiel zu gewinnen, da stehen sie nämlich bei 1 zu 10, dann sieht es gar nicht so schlecht aus mit dem Klassenerhalt. Denn die Auswärtsbilanz, die kann sich durchaus sehen lassen.
Vielleicht liegt es irgendwie an den Fans in Braunschweig oder so. Nein, glaube ich natürlich nicht. Ja, die Braunschweiger hatten lange große Probleme, sehr vielfältige Probleme, die in der Hauptsache damit zusammenhingen, dass sie zu dünn besetzt waren, dass es viele Verletzte gab, dass sie ihre Ausländerspots auch nicht gefüllt haben. Bis heute haben sie da noch zwei freie Spots, wo sie eigentlich jeweils noch Ausländer haben könnten, Importspieler haben könnten, was dann aber auch dafür spricht, dass es vielleicht finanziell nicht ganz so super, super läuft, und du natürlich auch junge Spieler fördern möchtest, keine Frage. Das Konzept der Braunschweiger ist uns natürlich bekannt. Trotzdem finde ich das schon auffällig, wenn du da unten drin stehst. Es ist ja das Allerwichtigste, in der Liga zu bleiben erstmal. Weil dann brauchst in der Pro A auch keine jungen Spieler zu fördern, weil die halt dann nicht zu dir kommen, sondern all die Talente und jungen Durchstarter, die sie gerade haben, mit David Krämer, mit Robin Amaze, mit Samander Frew, mit den Tischler-Brüdern, mit Van Sloten und, die bleiben ja nicht da, wenn du in die Pro A absteigst. Also wäre es theoretisch nur sinnvoll, genau in dem Moment nochmal richtig was zu investieren und auch auf die Importspieler-Spots nochmal ein bisschen Kohle oben drauf zu legen, dass du einfach unter Garantie in der Liga bleibst, selbst wenn dir die Förderung der jungen Spieler so ein bisschen aus der Hand gleitet. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben einfach trotzdem weiterhin drauf gesetzt, dass es die Jungs richten, die dort sind. Hochrisiko aus deiner Sicht, Verrücktheit oder das nötige Kleingeld fehlend?
Jein, sie haben ja doch mit Dustin Sliver einen Spieler nachgeholt. Jetzt zwar nicht in der Länderspielpause, sondern ein bisschen vorher. Also sie haben da schon reagiert, auch Divine Miles, dass eine richtige Hängepartie war, wo die Freigabe aus Russland irgendwie ewig auf sich warten ließ. Also sie haben ihren Kader schon verbreitert. Jetzt nochmal nicht nachzulegen, glaube ich, war eine bewusste Entscheidung, weil man eben auf die Mannschaft vertraut. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und ein wichtiges Zeichen an die Mannschaft, denn wenn man das Team gesehen hat nach diesem Auswärtserfolg, da war richtig Euphorie. Das Team, das steht da zusammen. Und die Braunschweiger haben jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, ein gutes Programm, eine gute Gelegenheit, um da wirklich einen Riesenschritt zu machen. Sie spielen jetzt in Oldenburg, was durchaus schwierig wird. Aber dann haben sie Heidelberg. Gut, dann geht's gegen die Bayern. Dann haben sie aber Crailsheim und Bayreuth danach. Das heißt, drei der nächsten fünf Spiele gehen gegen unmittelbare Tabellennachbarn. Und wenn du da natürlich zwei, vielleicht sogar drei holst, dann stehst du bei 8 oder 9 Siegen und hast einen Riesenschritt gemacht und bist erst an Spieltag 26, 27 und hast dann noch einige Spiele vor der Brust. Also ich glaube, dass sich dieses Vertrauen am Standort Braunschweig in die bestehenden Spieler auszahlen könnte und ich hoffe auch, dass es sich auszahlen wird.
Ja, ich finde vor allem die Nachverpflichtung von Dustin Sliver extrem stark. Der macht mir richtig Spaß, hat jetzt auch fast 37 Minuten gespielt, also spricht auch dafür, welche große Rolle er direkt eingenommen hat in dieser Mannschaft. Aber das ist auch ein Spieler, der gute Zahlen auflegt, 14 Punkte, 6 Rebounds, klingt aber erstmal nicht so krass. Aber das ist einer, der seine Mitspieler besser macht, auf jeder Ebene. Und der es kennt auch, Spieler zu entwickeln, mitzuentwickeln, auch als Führungspersönlichkeit auf dem Spielfeld Spieler zu entwickeln, kam ja von Paris, wo genau auch das Thema ist, Spielerentwicklung. Und kann da jetzt natürlich bei den Basketball-Löwen Braunschweig genau diese gewonnene Erfahrung wieder mit reinbringen. Also den finde ich, ist bisher fast der Königstransfer der Braunschweiger, wenn wir all die Nachverpflichtungen angucken, auch wenn Divine Miles jetzt bei diesem Spiel mit 18 Punkten, 6 Assists und 4 Rebounds raussticht. Aber die Braunschweiger haben es intelligent gemacht, haben sich nicht zu sehr treiben lassen, von dieser Angst abzusteigen. Auch da, wo sie wirklich super wenig Spieler hatten, wo sie vielleicht zu 6, zu 7, zu 8 überhaupt nur zu den Spielen gefahren sind, also mit, ich spreche von bundesligafähigen Spielern. Das finde ich gut, haben sich dann nicht treiben lassen, sondern haben dann drauf gewartet, bis dann einer wie Sliva frei wurde, der dann auch wirklich gut reinpasst.
Ja, er ist auch so ein bisschen so ein Anker. Wenn wir vorher bei Anker waren, ich glaube, ein Anker auf der großen Position, der tut schon gut. Und jetzt auch, wo Gilson Bango aktuell nicht dabei sein kann, der etatmäßige Center, ist Sliva doppelt wichtig. Und mit dieser Achse Hobbs, Sliva, Hobbs auf der kleinen Position, Sliva auf der großen Position, hast du für diese junge Mannschaft, vergleichbar ein bisschen mit Ulm, mit Dos Santos und Caboclo, wirklich so eine erfahrene Achse, zwei Spieler, die schon sehr, sehr viel gesehen haben, viel erlebt haben, die dieses Team eben zusammenhalten, die ihre Sache wirklich verlässlich gut machen, also wo sich junge Spieler auch anlehnen können. Und das, glaube ich, ist für die Mischung in Braunschweig ganz, ganz wichtig.
Ja, aktuell überhaupt nur drei Importspieler, die spielen. Das ist gesagt, Jason Bango aktuell noch verletzt. Ich glaube aber auch, also das bringt natürlich auch ein gewisses Risiko mit, ne? Wenn du tatsächlich absteigen solltest, ist alles möglich. Braunschweig ist aktuell auf Platz 16, nur ein Sieg vor den Abstiegsrängen. Also das ist alles noch im Bereich des Realistischen. Wenn du jetzt irgendwie eine schlechte Phase erwischst, dann gehst du vielleicht tatsächlich runter. Dann muss man natürlich schon fragen, warum habt ihr nicht mehr verpflichtet?
Ja, natürlich.
Also das ist dann auf jeden Fall der Ansatz. Ich meine, das ist auch das Risiko, das es mit sich bringt.
Das ist der Ansatz und das ist das Risiko, eben diese 6 Importspots von Grund auf erstmal gar nicht auszuschöpfen, ganz klar.
Ja. Okay, lass uns noch kurz über die Chemnitzer sprechen. Die sind aktuell in Wellenbewegungen unterwegs. Schwierig einzuschätzen.
Ja, dritte Niederlage in Folge für die Niners Chemnitz. Ich glaube, wenn wir an die letzte Folge zurückdenken, Stacki, das war auch das Team, wo wir uns am meisten schwer getan haben, die jetzt irgendwie einzusortieren. Schaffen es die in die Playoffs oder nicht? Ja, eigentlich sind die schon richtig gut. Die schaffen das schon. Nach diesem Auftritt jetzt gegen Braunschweig würde ich da zumindest schon wieder leichte Zweifel anmerken, weil eben auch die Konkurrenz, Ulm, Bamberg, meiner Ansicht nach zumindest Stand heute in besserer aktueller Verfassung ist als die Niners Chemnitz. Klar, die Chemnitz haben ein paar Spiele weniger, aber so richtig Konstanz bringen sie in ihre Leistungen noch nicht rein und das kann im Rennen in diesem engen Mittelfeld schon zum Faktor werden.
Mhm. Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Diese fehlende Konstanz, die sieht man auch immer wieder, finde ich, bei den Spielern, die sie eigentlich schultern sollten. Wo du eigentlich sagst, das sind so die Führungsspieler, da hast du dann auch wieder Spiele drin, die sind brutal gut. Anas Velicka jetzt beispielsweise auch mit einem eigentlich guten Spiel, 13 Punkte, 9 Assists, ist aber auch nicht so nachhaltig bei ihm aktuell. Du hast dann von Kevin Jebo zwischen 25 Punkten und 2 Punkten so hin und her pendelnd, genauso wie von Filipovic beispielsweise, der nur 8 Minuten spielt und 2 Punkte macht. Jason George dieses Mal nur mit 6 Minuten, der aber auch schon brutal gute Spiele abgeliefert hat. Nelson Weidemann ist für mich sogar noch einer der wenigen, die konstant ihre Leistung abliefern und gut spielen.
Ja, das Duo Weidemann und Jonas Richter, das wir auch bei der Nationalmannschaft gesehen haben, das performt solide, aber die Imports sind mir persönlich auch noch zu inkonstant in ihren Leistungen. Auch Schusinskas nicht in der Top-Verfassung, wie wir ihn aus der letzten Saison kennen. Wes Clark mit viel Auf und Ab. Ja, also Chemnitz müssen wir im Auge haben. So Stand jetzt, wenn ich Power-Ranking machen müsste, würde ich sie hinter Ulm und Bamberg einsortieren, was nicht heißt, dass ich das natürlich auch noch ändern kann.
Ja. Da müssen wir wirklich beobachten, was da in Chemnitz jetzt weitergeht. War da natürlich auch viel Trouble off the court nach diesem Spiel dagegen Göttingen, dass sie da verloren haben. Das hat irgendwie sie auch so ein bisschen durchgeschüttelt. Also da müssen wir wirklich mal ein Auge auf die Chemnitzer haben, wo es für die weiterhin hingeht. Qualitativ von den Spielern her könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in Richtung Playoffs geht. Von der aktuellen Form, hast du schon richtig gesagt, würde ich sie auch hinter Bamberg und Ulm einsortieren und damit unter die Playoffs. So, dann haben wir jetzt noch 4 Mannschaften, Oldenburg und Crailsheim. Die haben auch gegeneinander gespielt. Crailsheim verliert in Oldenburg. und waren die ganze Zeit irgendwie dran, aber nie drin.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Genauso war es. Sechste Niederlage in Folge für die Haktor Merlins. 94-86 in Oldenburg. Klingt relativ knapp, aber Oldenburg hatte doch immer die richtige Antwort. Vor allem in Person von Dwayne Russell. 34 Punkte wieder. Also seit dem Pokalwochenende spielt der wirklich nochmal ein Level besser und vor allem effizienter als vor diesem Pokalwochenende. 13 von 17 aus dem Zweierbereich, 9 Assists zudem verteilt. Also er hat den Unterschied gemacht, ganz klar.
Ja, ist übrigens auch, er gehört ja zu diesen Point Guards, zu den Chefs der Liga. Könnt ihr gerne mal im neuen Heft bei uns nachlesen. Da haben wir die nämlich aufgelistet und das Ganze auch so ein bisschen historisch nochmal für euch eingeordnet. Auch gut, dass der Text vor dem Pokalfinale noch rausgegangen ist, Robert, und seitdem Dwayne Russell richtig durchdreht.
Ich darf gar nicht sagen, auf welchem Platz Dwayne Russell in diesem Ranking steht, ohne den Shitstorm loszutreten.
Ja, schaut's euch selber an. Lest das
Schaut es euch
Heft.
an. Aber ich sage nur, er hat Punkte pro Pick and Roll bis zur Hinrunde, also vor dem Pokalfinale, nur 0,88. Das ist mit der schwächste Wert aller Point Guards der Liga gehabt. Hat sich hier massiv verbessert. Hat seine Quoten auch noch oben geschraubt. Das heißt, er war ein bisschen ein Leidtragender der Deadline dieser Ausgabe.
Ja. 24 Mal hat er übrigens auf den Korb geworfen gegen Crailsheim. 24 Würfe genommen. Das ist mehr als ein Drittel seiner kompletten Mannschaft. Also mehr als jeden dritten Wurf hat er genommen. Field Goal Quote gibt ihm aber auch recht. 62,5%. Not bad.
Kannst du machen.
Kannst du machen. Die Oldenburger haben nachverpflichtet, aber schon länger her. Gravett. Bisschen schwieriges Thema aus meiner Sicht. Er hat jetzt gut gespielt gegen Crailsheim mit 7 Assists, aber der braucht noch ein bisschen, bis er da schlussendlich angekommen ist und den Oldenburgern wirklich weiterhelfen kann, oder?
Ja, finde ich, hat seine Rolle noch nicht so recht gefunden. Ist ja eigentlich auch ein Spieler, der den Ball in der Hand braucht. Den hat aber dummerweise sehr viel Dwayne Russell in der Hand. Und so Off-Ball in Sachen Scoring funktioniert ja bisher überhaupt nicht gut. Jetzt hat er mal 7 Assists verteilt, ja. Aber ich glaube, dass er für die Rolle, die ihm angedacht ist, nicht zwingend der perfekt passende Spieler ist. Also er ist ein guter Spieler, er kann Oldenburg auch weiterhelfen. Aber ich glaube, dass er in einer anderen Rolle noch effektiver wäre. Ganz anders als Shakur Justin, den haben wir ja beim Top 4 auch gesehen. Der macht mit seinen Fähigkeiten im Pick and Roll, glaube ich, schon, hat zumindest die Möglichkeit, den Unterschied auszumachen für die EW Baskets.
Ja, und dann die Crailsheimer. Auch die haben jetzt nicht nachverpflichtet, zumindest nicht kurz vor der Frist. Die hatten mit Bateman schon nachverpflichtet. James Bateman, ich glaube, ja, war jetzt das sechste Spiel, genau, dass er da gespielt hat. Habe gerade nochmal kurz nachgeguckt. Ich glaube, mit sein bestes Spiel, aber insgesamt in Crailsheim, es stimmt irgendwie nicht so richtig in dieser Saison.
Nee, es stimmt nicht so richtig, ist noch sehr, sehr gelinde ausgedrückt. Also Crailsheim steckt voll im Abstiegskampf. 7 Siege erst, jetzt die 6. Pleite in Folge, kassiert gegen Oldenburg, auch wenn man lange dran war. Irgendwie finde ich, mir fehlt dieser Spirit in dieser Mannschaft. Das wirkt mir bei manchen Spielern ein bisschen emotionslos, wenn man ihnen zusieht, zumindest aus der Ferne betrachtet. Das, glaube ich, sollte sich nicht manifestieren. Sonst könnten die Crailsheimer wirklich Probleme bekommen. Sie haben zwar noch ein kleines Polster jetzt vor den Tabellenletzten aus Bayreuth und aus Frankfurt, aber der Trend spricht eindeutig nicht für Crailsheim. Und sie haben jetzt Spiele vor der Brust. Es ist ein Auswärtsspiel in Rostock, die jetzt auch kein gutes Spiel hatten. Da muss fast eigentlich ein Sieg her, weil danach geht's gegen Ulm, schwieriges Ding. Dann Heidelberg, Braunschweig, Bayreuth. Dieses Triple, das sie haben, glaube ich, das wird über den weiteren Saisonverlauf entscheiden. Also verlieren sie die drei, dann kann es wirklich ganz, ganz schwierig werden. Gewinnen die drei, dann bleiben sie locker in der Liga. Also diese Wochen, Ende März, Anfang April, die werden wirklich absolut Weichen stellen für die Haktor Merlins.
Ich finde es auch interessant, weil die Haco Merlins das ja schlauerweise immer recht früh geschafft haben, ihre deutschen Spieler als Grundgerüst zu binden und auch von denen wirklich auch gute Zahlen geliefert zu bekommen. Das war jetzt die letzten 2 Jahre über wirklich immer Thema, hat auch immer Spaß gemacht zu sehen, wie sich die Mannschaft auf die verlässt, selbst wenn die nicht die Topscorer waren. Ich rede hier von Boggy, von Fabi Black und von Mo Stucky in der Hauptsache. Auch wenn die nicht immer die Topscorer waren, haben sie trotzdem sehr wichtige Rollen übernommen innerhalb der Offense, auch innerhalb der Defense. Ich denke da gerne an Fabi Black, der vor 2 Jahren zu den besten Spielern gehört hat, die in der Bundesliga nach Cuts gefinisht haben. Also er hat da wirklich brutal effektiv und auch sehr häufig Off-Ball-Actions gehabt, konnte jeden verteidigen. Es sah einfach super gut aus, hat einfach in diesen Flow reingepasst, in den die Haco Merlins da über ja fast Jahre hatten. Und der Flow ist ihnen irgendwie so ein bisschen aus der Hand geglitten. Ich finde gerade bei Fabi Black und bei Boggy merkt man das, auch die Einsatzminuten sind stark zurückgegangen, die Leistungen sind zurückgegangen. Wie du schon richtig gesagt hast, es passt irgendwie nicht so richtig. Mo Stucky ist einer, ich finde, der stemmt sich dagegen, ist aber natürlich auch ein High-Volume-Shooter im Gegensatz zu den anderen. Der hat da mehr Möglichkeiten, dann auch mal ein bisschen streaky zu werden zwischendurch, um dann solche Spiele vielleicht durch seine Feder irgendwie zu verändern. Aber gerade bei Fabi Black und bei Boggy sehe ich da irgendwie keine so richtig gute Entwicklung. Und dann ist es natürlich auch schwierig für die Importspieler, die dabei sind, sich an denen dann hochzuziehen. An denen, die als Beispiel zu nehmen für diese familiäre Crailsheimer Identität. Und das passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen in dieser Saison, finde ich.
Ja, es wirkt so. Es wirkt, du sagst es ganz richtig, es wirkt so, als würde es nicht so zusammenpassen. Und das, glaube ich, ist wirklich so ein Punkt, der sich durch die Crailsheimer Saison zieht. Mich hat auch ein bisschen verwundert, das Interview mit James Bateman nach dem Spiel bei Magenta Sport, als er auch das Wort Playoffs fallen ließ, dass er quasi für die Playoffs verpflichtet wurde. Sehe ich aktuell wirklich nicht bei den Haco Merlins in dieser Saison, was ja auch überhaupt keine Schande ist. Also wir müssen immer noch wissen, wo die Haco Merlins herkommen, wo sie auch budgetär stehen. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, wo vielleicht der Anspruch und die Wirklichkeit nicht so ganz zusammenpasst. Und Crailsheim muss wirklich aufpassen, den Blick eher nach hinten richten als nach vorne. Ich glaube, sie haben die Qualität, um auf jeden Fall in der Liga zu bleiben. Aber demnächst sollte mal wieder ein Sieg her.
Ja. Und mit ihrem kleinen Point Guard haben sie dieses Mal halt kein goldenes Händchen gehabt, wie mit Tre'Bell Haynes oder wie mit TJ Shorts und so weiter und so fort. Mit Otis Livingston vor der Saison gekommen, ebenfalls kleiner Point Guard, aber dieses Mal hat er halt nicht so eingeschlagen. Ist jetzt auch weggewechselt, können wir gleich noch drüber sprechen, denn der ist nach Bayreuth gegangen. Jetzt aber sprechen wir erstmal nochmal ganz kurz über Ludwigsburg und Heidelberg, die sich da duelliert haben. Baden-Württemberg-Duell. Ludwigsburg mit der besten Punkteausbeute in dieser Saison 111 zu 87.
Ja, das war wieder eine wirklich gute Ludwigsburger Leistung. Ich glaube, die MHP-Riesen haben vielleicht unseren Podcast gehört, als wir gesagt haben, ja, in den nächsten Spielen sollten sie die Siege eintüten, um die Weichen Richtung Playoffs zu stellen. Und ja, das hat gegen Heidelberg wirklich gut funktioniert. Das war vorne wie hinten eine solide Vorstellung. Viele, viele Fouls gezogen, oft an die Freiwurflinie gegangen. Ja, typisches Ludwigsburger Spiel, ausgeglichene Teamleistung, kein Spieler, der so richtig heraussticht. Wenn wir mal durchzählen, wie viele Spieler da 8 oder mehr Punkte erzielt haben, ich glaube, da sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler mit mindestens 8 Punkten. Also, das ist schon eine starke Teamleistung gewesen und ja, sie spielen jetzt als nächstes während der Woche ihr Nachholspiel gegen Medi Bayreuth, auch zu Hause. Mit so einer Form sind sie da auf jeden Fall auch deutlicher Favorit. Danach gegen Hamburg, also da kann man wirklich diese Weichenstellung in Richtung Playoffs weiter vornehmen.
Ja, mit Sam Wardenburg haben sie auch einen neuen Mann, den dritten Neuseeländer in der Liga. Kam jetzt aus der australisch-neuseeländischen Liga und hat sein Debüt gegeben gegen die Heidelberger. Hat da ganz gut abgeliefert, 8 Punkte gemacht in 11,5 Minuten, ist ein Big Man, 2,8 Meter groß, der aber sehr agil ist, werfen kann. Der kann den Ludwigsburger nochmal eine neue Note mit dazugeben. Könnte ein interessanter Spieler werden. Wir haben noch zwei Töne aus der Pressekonferenz von diesem Spiel. Erstmal hören wir Josh King.
That's hard to simulate in a practice situation. First off, every team in our league is a good team. It's hard to get up on teams. And, you know, we've talked about it as a team. We said the next time we get an opportunity, you don't know if you're going to get an opportunity to get up like that, but we need to kind of work the ball around a little bit and be a little bit more patient on offense. I thought we did that for the most part in the fourth, you know, end of the third and in the fourth quarter. But, you know, some of that in the past has been, it's the way we play too. I think you see it night in and night out in different leagues. Teams are blowing leads because the game is faster now. I would almost say if you have a 20-point lead now, it's like the old school 10-point lead, where it's not really, you know, you should win the game, but it's not crazy. You see it every night if you check scores, somebody blows a 20-point lead. With that being said, I thought we did a better job of moving the ball, using some clock on offense. And, I'm proud of my team, probably the most for that, and the defensive performance coming out of the halftime.
Also das war nochmal ganz spannend. Da hatte nämlich ein Kollege gefragt, wie sie daran gearbeitet haben, nach 20 Punkten Vorsprung nicht wieder zu verlieren. Und das hatten sie ja schon gemacht. Ich glaube, es waren schon 3 Spiele, die MHP-Riesen abgeschenkt haben, wo sie schon mindestens 18 Punkte in Führung waren in dieser Saison. Unter anderem das dritte und entscheidende Spiel in der Basketball-Champions League, weshalb sie dann nicht in die Playoffs gekommen sind. Und ich glaube, das ist eine Sache, die es fast nicht zu trainieren, weil du, wenn du schlecht wirfst oder so, dann guckst du halt im Training, dass du besser, also mehr wirfst, dass du bessere Wurfübungen machst mit mehr Pressure und so weiter und so fort. Das kannst du üben, aber ich glaube, sowas aus dem Kopf rauszukriegen, dass du, wenn du 20 vorne bist, nicht das Ding noch verlieren darfst, ich glaube, das ist maximal schwierig.
Das ist maximal schwierig und das musst du aber auch irgendwie aus dem Kopf rausbekommen. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe bei den Löwen Braunschweig. Die haben das eben aus dem Kopf bekommen, ein Spiel mal weggeworfen zu haben und dann trotzdem auswärts so ein knappes Ding zu gewinnen. Und genauso wichtig ist es jetzt auch für Ludwigsburg, die Führung eben nicht aus der Hand zu geben, sondern so ein Ding auch mal relativ locker nach Hause zu schaukeln, einfach um dieses Selbstverständnis wieder zu bekommen, hey, wenn wir schon vorne sind, dann bringen wir das Ding auch durch.
Genau, ja. Und das geht nur über Intensität bei den MHP-Riesen. Ich finde, das ist immer sehr gut zu sehen, wenn sie es schaffen, ihre Intensität oben zu halten, dann zeigen sie auch ihre Qualität. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben sie beides nicht und dann wird es auch ganz schnell wieder eng. Gegen Heidelberg haben sie diese Intensität extrem hoch gehalten. Gerade nach der Pause sind sie richtig gut rausgekommen und haben da den Heidelbergern eingeheizt, anders kann man das nicht sagen, und haben deswegen auch verdient, auch in der Höhe gewonnen. Die Heidelberger dagegen, die müssen sich richtig Sorgen machen. Ich habe mal hier einen kleinen Ausschnitt von Jonas Isalo vom Heidelberger Coach für euch und dann können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Die, also das war schon bedenklich.
I mean, it must be a combination of things, but for sure they came and hit us first in those offensive rebounds, initiated the contacts first, and that's the disappointing part, because we really trying to practice that, the rebounding part where you go and box out and you create the contact first, and then when the game comes up, those habits are difficult to change. But it was definitely disappointing to see, because it's one of the things that we should get better, and we must get better in order to compete.
Ja, da ging es also um die Rebound-Situation nochmal, die Heidelberger verpasst haben, mehrfach. Die wurden da richtig versohlt, also das muss man wirklich so sagen, unter dem Korb von den Ludwigsburgern. Ludwigsburg holt 19 Offensiv-Rebounds, Heidelberg holt 21 Defensiv-Rebounds. Heißt also, fast jeder zweite Rebound, der vom Heidelberger Korb abgeprallt ist, ist bei den Ludwigsburgern gelandet und hat ihnen zweite Chancen gegeben. Das hatte aus meiner Sicht auch mit der fehlenden Spannung bei den Heidelbergern zu tun. Die waren nicht ready, die waren nicht bereit, alles reinzuhauen in diesem Spiel. Denen hat genau diese Spannung gefehlt, die Ludwigsburger hatten, und deswegen wurden die komplett überrollt.
Ja, genau das ist es, was ja oft passiert, wenn du gegen Ludwigsburg spielst und die Spannung nicht hast. dann geht es sehr, sehr schnell dahin. Man erinnere sich nur an das Gastspiel des FC Bayern München in Ludwigsburg. Ein Team, das deutlich mehr Qualität hat als die MLP Academics Heidelberg, ohne denen zu nahe zu treten. Aber denen hat auch die Spannung gefehlt. Und dann wirst du da auseinandergenommen. Dann wirst du überrollt von dieser Intensität, von dieser Aggressivität am Offensivrebound. Und das ist ihnen passiert. Und dann kassierst du 111 Punkte und verlierst das Ding sehr, sehr deutlich.
Ja. Aber wir wollen noch kurz über die Neuzugänge sprechen. Über Sam Wardenburg haben wir schon gesprochen. Vor einem Monat stand er noch auf dem Platz in Down Under und hat dagegen Jack McVay gespielt. Jetzt hat er in Ludwigsburg gegen Jack McVay wieder gespielt, denn der ist zu den MLP Academics Heidelberg gewechselt. War ja erst das Gerücht in der Welt, dass er wahrscheinlich zu Bamberg geht. Jetzt ist er aber doch in Heidelberg gelandet. Für mich der beste Spieler bei den Heidelbergern an diesem Spieltag. Direkt schon im ersten Spiel. 17 Punkte gemacht, 3 Rebounds geliefert. Extrem vielseitiger, gefährlicher Offensivspieler, der werfen kann, aber auch einen sehr guten Midrange-Schuss hat, eine super Penetration hat, gute Athletik hat. Also der kann den Heidelbergern extrem helfen im Abstiegskampf.
Der kann zu einem X-Faktor werden, weil er eben, wie du sagst, extrem vielseitig ist. Das ist ein Spieler, der nicht eben komplett individuell dominiert, sondern der sich eben in dieses Kollektiv einfügt und dem Team gerade so ein bisschen das gibt, was es braucht. Ja, er hat gleich 8 Dreier genommen. Das zeigt auch, dass er das Selbstvertrauen hat, das zu tun. Und der kann wirklich ein Faktor werden, weil die Heidelberger, du hast es vorher gesagt, Stucky, aktuell wirklich auf dem absteigenden Ast sind. Also sie haben 5 Spiele in Folge verloren, sind mit das schwächste Auswärtsteam der Liga erst zweimal auswärts gewonnen. Nur Frankfurt und Bayreuth, das sind im Übrigen die beiden auf den Abstiegsplätzen, sind auswärts noch schwächer. Und da wird jetzt wirklich jeder Sieg zählen für die MLP Academics eben. Vor allem dann zu Hause in heimischer Halle. Da haben sie jetzt ein Spiel vor der Brust gegen die BG Göttingen am kommenden Wochenende. Die Göttinger dieses Wochenende spielfrei gewesen. Das heißt, da weiß man auch nicht so recht, wie kommen die aus dieser Länderspielpause raus. Ist auf jeden Fall auch eine schwierige Aufgabe. Und dann haben wir auch hier die direkten Duelle gegen Braunschweig und gegen Crailsheim. Das heißt, die nächsten 3, 4 Spieltage spielen wirklich alle Kellerkinder direkt gegeneinander und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.
Ja. Frustration war auf jeden Fall überall zu spüren. Elias Lassisi ist, ich glaube, im dritten Viertel in den Timeout rausgegangen, in der zweiten Timeout, die da Jonas Isalo genommen hat, und hat die Stühle richtig weggetreten. Also der war maximal gefrustet. Und das hatte dann natürlich auch damit zu tun, dass einfach diese Spannung bei vielen von seinen Mitspielern gefehlt hat. Auch Eric Washington übrigens mit dem echt schlechten Spiel, der Topscorer der Easy Credit Basketball-Bundesliga vor diesem Spiel, der einzige Spieler, der 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, mindestens 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, jetzt nur mit 5 Punkten, hat ja kein gutes Spiel abgeliefert, muss man einfach so sagen. 9 Assists zwar, ja, aber halt schlechte Quoten. Einen von 7 nur geworfen, das sind 14% aus dem Feld. Und das willst du eigentlich als gegnerische Mannschaft haben, dass der gegnerische Topscorer wirft, aber nicht trifft. Damit hast du ein hohes Wurfvolumen, geringe Trefferquote. Und das haben die Ludwigsburger geschafft, bei Heidelberg zu erzwingen. Also Heidelberg weiter im Abstiegskampf. Die müssen im Kopf wieder das Ganze gerade rücken. Ludwigsburg hat das geschafft. Und die beiden Neuzugänge können dabei definitiv helfen. Das sind beides intelligente Nachverpflichtungen. Und ich kann mir vorstellen, dass die dann auch entsprechend ja, den Mannschaften gut tun. Die Göttinger hast du gerade schon angesprochen, die haben keine Neuzugänge, um das Ganze noch rund zu machen. Die haben aber auch nicht gespielt, genauso wenig wie Medi Bayreuth. Auch die haben noch nicht gespielt. Für die geht es am kommenden Mittwoch weiter bei einem Nachholspiel in Ludwigsburg. Die haben aber nachverpflichtet, Otis Livingston aus Crailsheim geholt. Macht die Nachverpflichtung aus deiner Sicht Sinn? Das ist nochmal ein Point Guard zu Brandon Childress, zu Basti Doret mit dazu.
Das wird sich zeigen, das wird sich zeigen, Stucky. Prinzipiell macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man in Bayreuth versucht, noch Qualität dazu zu bekommen in diesem Kader. Ob Otis Livingston der Mann sein wird, der den Wagen wirklich hier aus der Kacke zieht im wahrsten Sinne. Die haben jetzt mit 8 Spielen in Serie wirklich die längste Niederlagen Folge der ganzen Liga, haben auswärts noch kein einziges Spiel gewonnen. Das wird für Medi wirklich, wirklich hart. Das rettende Ufer ist schon 3 Siege weg. Ich bin sehr gespannt, wie sie unter der Woche auftreten gegen Ludwigsburg, ob Mladen Trenčić jetzt wirklich diese Zeit nutzen konnte, während der Länderspielpause das Team neu zu formen, neues Feuer da reinzubringen. Der Glaube fehlt mir, um ehrlich zu sein, dass es für Bayreuth noch irgendwie reichen kann.
Ja, wir können das immer ganz, ganz einfach aufschlüsseln. Das sind noch 14 verbleibende Spiele und Bayreuth müsste mindestens 7, wenn nicht sogar 8 davon gewinnen. Also das wäre jetzt eine Siegesquote von 50%, die sie bräuchten. Aktuell haben sie eine Siegesquote von 15%. Nur um da nochmal die Dimension klar zu machen. Aber wer weiß, wann, wer wie einen Run starten kann, ob da Otis Livingston der richtige Mann dafür ist, weiß ich nicht genau, wessen Spielanteile dann da runtergehen werden. Mit Basti Dorit und Brandon Childress sind sie eigentlich sehr gut aufgestellt auf den Guard-Positionen. Vielleicht dann noch ein Ballhändler mit dazu, Childress vielleicht nochmal ein bisschen mehr Off-Ball mit einbinden oder auch Basti Dorit mal ein bisschen mehr Off-Ball einbinden. Wäre da vielleicht eine Idee. Mladen Trenčić wird sich auf jeden Fall Gedanken gemacht haben und wir werden genau beobachten, wo das hinführt. Nächsten Mittwoch geht es da so weiter in Ludwigsburg. Mal gucken, mit wie viel frischen Beinen die MHP-Riesen da rauskommen oder ob Medi da vielleicht einen Überraschungscoup landen kann. Göttingen, wie gesagt, ohne Neuzugänge und ohne Spiel. Deswegen lassen wir die heute mal ein bisschen unbehandelt. Okay, Robert, aber dann brauchen wir noch die Starting Five des Wochenendes plus die Tissot Overtime. Tissot Overtime haben wir bereit liegen, die Starting Five noch nicht. Wen hast du?
Ich habe sie auch bereit liegen. Ich habe Dwayne Russell auf der 1, EW Baskets Oldenburg. 34 Punkte, 9 Assists. Ja, er ist nicht nur der 12. beste Point Guard der Liga, das ist mir durchaus bewusst. Er beweist das, vielleicht hat er auch vorab schon in unser Heft reingeguckt. Also Dwayne Russell, der Starter des Wochenends auf der 1. Auf der 2 gehe ich mit DJ Sealy von den Bayern. Ja, X-Faktor, wir haben es thematisiert, 17 Punkte und vor allem einen Plus-Minus-Wert, plus 21, der mit wirklich weitem Abstand beste Wert dieses Abends im Topspiel in nur 20 Minuten. Also in diesen 20 Minuten mit Sealy auf dem Parkett waren die Bayern plus 21 gegen Alba. Also er muss in die Starting Five, genau wie Kevin Wohlrath, wenn wir schon bei Dagger-Dreier sind. Denn der hat für Brose Bamberg in Hamburg den entscheidenden Dreier reingeworfen und auch generell mit 16 Punkten, 6 Rebounds wirklich ein gutes Spiel gemacht. Genau wie Dustin Sliver auf der 4, auch ihn haben wir besprochen. Er ist so ein bisschen der Anker im Team der Basketball-Löwen Braunschweig. 37 Minuten abgerissen beim Sieg in Chemnitz, 16 Punkte, 6 Rebounds. Und geführt wird das bisherige Quartett vom Opa in der Runde, Othello Hunter. Ja, wer ein Career High auflegt, 24 Punkte, 3 Rebounds, perfekt aus dem Zweierbereich, 3 von 6 Dreiern. Das war schon wirklich eine Gala-Vorstellung des Centers. Also haben wir in der Starting Five des 22. Spieltags Dwayne Russell, DJ Sealy, Kevin Wohlrath, Dustin Sliver und Othello Hunter.
Sehr gut. Dann hätten wir da auch einen Haken dran. Bleibt noch zu erwähnen, dass Dirk Nowitzki in der Halle war in Hamburg, sich das Spiel zwischen Hamburg und Bamberg angeguckt hat. Ziemlich coole Sache. Der war für einen Werbedreh in der Hansestadt und hat dann da mal vorbeigeschneit, der große Blonde. Immer noch interessiert an Basketball. Fand ich eine sehr, sehr coole Sache, wo ich es gelesen habe. Übrigens haben mir auch zwei Kumpels geschrieben, die sonst nicht so viel mit Basketball zu tun haben. Und haben das gefeiert. Also vielleicht hat das ja ein bisschen Außenwirkung. Kann dem Basketball auf jeden Fall nicht schlecht tun. Robert, dann lass uns noch kurz in die Tissot Overtime gehen. Kurz deswegen, weil wir eine Sprachnachricht bekommen haben. Wir von Big, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Aus Uruguay, da halten wir euch auf dem neuesten Stand, denn der Benziner ist zurück. Aber das erzählt ihr euch am besten selber.
Durch die Strafe, die wir am Anfang der Saison bekommen haben, dann haben wir gleich mit 5 Niederlagen gestartet, weil letztes Jahr war Peñarol im Finale gegen BUA und dann haben Fans da Flaschen aufs Feld geworfen und dann haben wir einfach mal eine Strafe bekommen und mit 5 Niederlagen gestartet. Und deswegen waren wir die ganze Zeit da unten drin. Und jetzt, wir haben drei Siege weniger als der erste Platz, aber waren Vorletzter. Die Strafe war richtig Quatsch. Ja, und heute war ein erstes Spiel und es war ein Duo-Dei-Spiel. Wir mussten gewinnen. Dann gehen wir in die Play-Ins, wenn wir verloren hätten, wären wir abgestiegen. Und jetzt haben wir gewonnen heute und jetzt spielen wir Play-Ins. Also, ich bin back. Und gleich mal 28 Minuten gespielt. War ganz solide, 13 Punkte, 5 Rebounds. Viele Fahrkarten geschossen, aber klar, wenn der Rhythmus erstmal wieder kommt, dann ist es besser. Aber wichtig auf jeden Fall, dass ich wieder zurück bin und dass wir gleich gewonnen haben und so ein wichtiges Spiel, das ist einfach nur genial.
Da ist die Laune gut in Uruguay.
Ja, kein Wunder. Da am Strand, schön mit Sonne und so. Ich glaube, da lässt sich's gut aushalten. Vor allem, wenn dann auch noch der sportliche Erfolg dabei ist. War jetzt länger verletzt, ist jetzt wieder zurück, der gute Robin Benzing, und hat in diesem wichtigen Spiel direkt mal 13 Punkte beigetragen. Jetzt also mit Peñarol in den Play-Ins, und dann schauen wir mal, wie weit es dann da noch für ihn geht. Werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ihr irgendwie noch interessante Spieler aus dem Ausland habt, die ihr auch noch aus der Bundesliga kennt zum Beispiel oder sowas, wenn ihr da von irgendjemandem mal ein Update haben wollt, dann sagt uns das. Vielleicht kriegen wir da auch mal eine schöne Sprachnachricht hin. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ist immer schön, da diese Karrieren auch mitzuverfolgen. Selbst wenn sie in Uruguay sind oder auf den Philippinen oder jetzt habe ich neulich von einem Spieler gehört, der in El Salvador gerade sein Geld verdient, früher in Deutschland gespielt und so weiter und so fort. Also falls ihr da Interesse habt, dann schreibt uns natürlich auch. Ansonsten, ja, Robert, Doppelspieltag in der Euroleague. Wird interessant, ja, auf jeden Fall. Bisschen BBL-Basketball mit Lubu gegen Bayreuth. Wartet wieder eine gute Basketballwoche.
Ja, liebe Hörer, ihr müsst, glaube ich, nur am Montag auf Live-Basketball verzichten. Aber am heutigen Montag gibt es ja unseren Podcast zu hören. Genau. Und dafür geht es ja dann am Dienstag direkt weiter. Euroleague, Mittwoch, glaube ich, BBL und Euroleague. Donnerstag Euroleague, Freitag Euroleague. Und dann ist ja schon wieder BBL-Wochenende.
Genau.
Also,
Donnerstag
frisch in die neue Woche.
Ja, genau. Ich glaube, Donnerstag ist sogar auch nochmal BBL. Nee, Freitag ist dann wieder BBL. Klar, mit Heidelberg gegen Göttingen. Wird auch interessant. Jo, dann haben wir das mal abgehakt. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, Wünsche habt, schreibt uns wie immer gerne auch eure Meinung sehr gerne auf den sozialen Medien oder an podcast@big-basketball.de. Wir antworten wie immer auf alles und wünschen euch eine schöne Basketballwoche. Bleibt sportlich, bis ganz bald. Ciao nach München und ciao zu euch nach Hause.